Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bremen hat heute eine neue Bürgerschaft gewählt. Das Ergebnis, die beiden großen Parteien SPD und CDU, die seit 1995 gemeinsam regieren, haben deutlich hinzugewonnen. Die Grünen mussten Verluste hinnehmen und die vor 4 Jahren so erfolgreiche Wählergemeinschaft Arbeit für Bremen ist nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten. Bürgermeister Schärf, SPD, will die Große Koalition fortsetzen. Doch gibt es in seiner Partei auch andere Stimmen. Rechnerisch wäre ein rot-grünes Bündnis ebenso denkbar. Und nun direkt aus dem ARD-Waldstudio in Bremen, Jörg Schönenborn.
Die Verschiebungen gegenüber der Bürgerschaftswahl 1995 sind deutlich. Das zeigt unsere aktuelle Hochrechnung. Danach kommen die Sozialdemokraten jetzt auf 42,6%. Die CDU legt ebenfalls zu, bei 36,8% steht sie jetzt. Die Grünen verlieren und sind bei 8,9%. Arbeit für Bremen verliert den größten Teil der Wähler, nur noch 2,4%. Die DVU im Land Bremen bei 3,1%. Die FDP hat ihr Ziel verfehlt, die 5%-Hürde zu erreichen, nur 2,6%. Und die PDS bei 3,1% und damit ebenfalls auf keinen Fall in der bremischen Bürgerschaft. Schauen wir uns die Veränderungen gegenüber der letzten Wahl an. Deutlichster Sieger die Sozialdemokraten plus 9,2%, aber erheblich auch die Gewinne der CDU, 4,2 Prozentpunkte. Verlierer die Grünen mit ebenfalls 4,2% im Minus und Arbeit für Bremen ganz deutlich minus 8,3. Geringer die Veränderungen bei den kleinen Parteien. Gewinner die PDS und die DVU, leichte Verluste bei der FDP. Durch eine Besonderheit im bremischen Wahlgesetz gibt es aber eine weitere Partei, die in die Bürgerschaft einzieht. Denn für die Städte Bremen und Bremerhaven gilt jeweils eine getrennte 5%-Hürde. Wir schauen uns deshalb die Hochrechnung für die Stadt Bremerhaven an. Die SPD ähnlich wie im gesamten Land, 41,9. Bei der CDU ist der Wert etwas geringer, 33,6. Die Grünen 7,9. Arbeit für Bremen auf diesem Wege nicht in der Bürgerschaft, aber die DVU kommt auf 5,8 Punkte in Bremerhaven und wird damit in der Bürgerschaft vertreten sein. Die FDP noch knapp unter 5 dort. Da allerdings die meisten Stimmbezirke ausgezählt sind, sind hier Veränderungen äußerst unwahrscheinlich. Der Blick in das Parlament von Bremen, in die Bürgerschaft. Stärkste Fraktion, die Sozialdemokraten, 47 Sitze. Die absolute Mehrheit läge bei 51. Sie ist also verfehlt. Zweitstärkste Fraktion, ebenfalls mit Zugewinnen, die CDU, 42 Mandate. Die Grünen geben Sitze ab, sind bei 10, ein Mandat für die DVU. Rechnerisch bei dieser Konstellation wäre auch eine rot-grüne Koalition mit deutlicher Mehrheit möglich. Aber erklärtes Ziel ist ja eine große Koalition von SPD und CDU. Und nun zu einer Gesprächsrunde mit den Spitzenkandidaten Michael Geier.
Ja, Bremen hat gewählt. Heraus kommt ein Parlament, in dem 3 Parteien vertreten sind und eine Einzelstimme aus Bremerhaven. Wahlsieger SPD und CDU. Die Große Koalition in Bremen wird eine noch größere. Herr Schärf, es bleibt also für Sie angenehm. Sie müssen nicht mit Ihrer Partei allein die Verantwortung übernehmen und die Probleme lösen.
Wir haben 4 Jahre lang erfolgreich Koalitionsarbeit gemacht, haben beide erklärt, wir wollen sie fortsetzen. Und der Wähler findet das gut. Und mit so einem Wählerentscheid muss man umsichtig umgehen. Und darum, denke ich, wird es auch in den nächsten 4 Jahren eine Fortsetzung geben.
Herr Perschau, die CDU hat in Bremen noch nie so viele Stimmen bekommen wie heute. Und dennoch, Henning Schärf, Ihr Partner, ist noch stärker geworden. Probleme für Sie?
Nein, ich kann damit gut leben. Wir waren als CDU in Bremen eigentlich immer so etwas wie Diaspora und das verändert sich. Und wenn Sie das Bundestagswahlergebnis von vor 8 Monaten nur nehmen, da hatten wir 25%, die SPD hatte 50%. Im Vergleich dazu haben wir 12% zugelegt, die SPD hat 7% verloren. Ich kann damit auch leben. Und man muss immer die beiden Dinge nebeneinander sehen. Wir sollten da nicht maßlos werden. Ich bin mit dem Erfolg sehr, sehr zufrieden. Es ist eine große Bestätigung für die Arbeit der CDU in der Großen Koalition. Es ist auch eine gute Basis für die Fortsetzung der Großen
Koalition. Wird die politische Freundschaft zwischen Ihnen eher kritischer oder intensiver?
Ich glaube, dass das keine Kriterien sind, sondern wir müssen Sachprobleme gemeinsam lösen. Und das hat nicht so viel mit persönlicher Zuwendungsbereitschaft zu tun. Wir haben bisher sachlich sehr gut zusammengearbeitet und wir haben ein exzellentes Klima in der Großen Koalition. Und das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass man nicht Zeit und Kraft für unnötige Scharmützel verliert, sondern dass man sich wirklich konzentrieren kann auf das, was das Land braucht und was Bremen und Bremerhaven brauchen. Und das werden wir auch in Zukunft so tun.
Die Grünen sind bei der Problemlösung nicht mehr gefragt. Sie sind gut drin, aber Sie haben Einbußen erlitten, Frau Trüpel. Sind Sie sozusagen Opfer geworden der rot-grünen Experimentierer in Bonn?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe dafür, dass die Grünen verloren haben. Die Frage um die Intervention in Jugoslawien hat keine Partei so beschäftigt wie die Grünen. Der Rückenwind aus Bonn war nicht besonders, aber die Dominanz der Großen Koalition in Bremen war doch erheblich. Was man auch an der Wahlbeteiligung sieht, viele fühlen sich offensichtlich von den Bremern gar nicht richtig angesprochen, wenn wir nur noch gut eine Wahlbeteiligung von 60% haben. Und das alles hat es für uns nicht einfach gemacht.
Also den Versuch, Rot-Grün anzubieten, den werden Sie gar nicht erst unternehmen?
Wir haben eine Wahlaussage getroffen. Und die SPD ist jetzt am Zug. Theoretisch hat sie zwei Möglichkeiten der Regierungsbildung. Also muss die SPD sich dazu verhalten.
Gut, das ist Siegfried Dittmann für die DVU in Bremerhaven ins Parlament gekommen. Nur in Bremerhaven über 5%. Sie werden also im Parlament allein bleiben und haben eine schwere Hypothek mitzuschleppen in der vorletzten Legislaturperiode, als die DVU in Fraktionsstärke im Parlament war. Da gab es, wenn Sie ehrlich sind, viele Streitereien, viele Abspaltungen, Veruntreuung von Geldern. Haben Sie daraus gelernt?
Aber ich bitte Sie, wir sind eine Partei, wir schauen in die Zukunft. Und die Vergangenheit ist gewesen. Vieles ist hineingeredet worden.
Die Veruntreuung ist nicht hereingeredet, die ist gerichtsnotorisch.
Das sagen Sie. Da sollen Sie mal lieber auch Herrn Schär fragen, wo die 854 Millionen von Herrn Hennemann sind. Und diese Sachen, da sollen Sie mal eher sich drum kümmern. Die größte Steuergeldverschwendung sind einige Politiker, die wir uns in Bremen erlauben. Weil sonst wäre diese Stadt Bremerhaven, die Stadt Bremen, nicht so ruiniert. Das kann ich dazu sagen. Und da werden wir den Finger reinlegen.
Okay, die Stimme aus Bremerhaven. Zum Schluss, Herr Bürgermeister, noch mal eben. Große Koalition, Weisheit letzter Schluss?
Nein, nicht für alle Zeiten. Aber für den Sanierungszeitraum, in dem wir hier Bremen nach vorne bringen müssen, eine große Hilfe. Wir müssen ja sparen in allen Bereichen und zugleich uns konzentrieren auf Wirtschaftswachstum und wirtschaftsfördernde Investitionen. Und das gelingt nur, wenn man sich konzentriert.
Schönen Dank und damit zurück zur Tagesschau nach Hamburg.
Dem Wahlergebnis in Bremen kam eine besondere Bedeutung zu, und zwar wegen der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat. Seit der Hessenwahl hat die Bonner Koalition dort keine Mehrheit mehr. Käme es in Bremen zu einem rot-grünen Bündnis, wäre diese Mehrheit wiederhergestellt, was Bundeskanzler Schröder die Regierungsarbeit erleichtern könnte. Dazu jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf im Gespräch mit dem Kanzler.
Ja, und Bundeskanzler Gerhard Schröder, auch Parteivorsitzender, ist hier zu mir gekommen. Herr Bundeskanzler, was raten Sie Henning Schärf? Große Koalition oder doch rot-grün?
Ich brauche ihm keinen Rat zu geben. Er weiß, was zu tun ist. Es geht um seine Glaubwürdigkeit, die Basis für seinen Wahlerfolg gewesen ist. Und er hat ihn im Wesentlichen verursacht. Also wird er das tun, was er angekündigt hat. Und dabei hat er meine volle Unterstützung.
Ist Ihnen das vielleicht sogar lieber?
Mir nicht, nein. Ich hätte gerne eine absolute Mehrheit der SPD gesehen. Aber dann hätten sich ja auch die Mehrheiten im Bundesrat geändert. Aber man darf das nicht immer nur aus dem eigenen Blickwinkel betrachten. Viel wichtiger ist die Glaubwürdigkeit des Bremer Bürgermeisters. Und eins ist auch klar, Bremen braucht den Bund in finanzieller Hinsicht. Das weiß man in Bremen. Und deswegen wird die neue Bremer Regierung wissen, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn man im Bundesrat Bremen braucht, Bremen auch zur Stelle sein wird.
Aber bei Rot-Grün wäre es natürlich für Sie noch einfacher gewesen.
Ja, das Einfache ist ja nicht immer das Bessere. Mir geht es wirklich darum, dass es so ist, dass Henning Schärf seine Glaubwürdigkeit behält. Er hat sich festgelegt, wir haben ein gutes Prinzip, über Konstellationen und Koalitionen wird in den Landesverbänden entschieden. Seine Entscheidung ist klar, er hat meine volle Unterstützung und dies ohne Wenn und Aber.
Wie erklären Sie sich die doch starken Verluste der Grünen? Ist das die Strafe für Kosovo?
Nein, ich glaube nicht. Es ist sicher auch eine Formschwäche insgesamt. Aber ich denke, dass die letzten Tage gezeigt haben, dass Joschka Fischer mit seiner Politik, die ja auch meine ist, richtig lag. Und das hat sicher noch etwas gebracht, wenn man Umfragen glauben darf, haben die Grünen mehr bekommen, als sie erwarten durften. Und das führe ich zurück auf die klare und überzeugende Haltung Ihres Bundesaußenministers.
Herr Bundeskanzler, vielen Dank und damit zurück nach Hamburg.
Nach Ansicht von CDU-Generalsekretärin Merkel ist das Bremer Wahlergebnis ein klarer Auftrag für die Fortsetzung der Großen Koalition. Dieses Bündnis habe eine gute Arbeit geleistet. FDP-Generalsekretär Westerwelle sagte, in Bremen habe die Große Koalition alles platt gemacht, auch die FDP, so Westerwelle wörtlich. Die Gespräche zwischen Vertretern der NATO und des serbischen Militärs über einen Abzug aus dem Kosovo sind bislang ohne greifbares Ergebnis verlaufen. Nach Angaben der NATO ist Jugoslawien noch nicht bereit, das vorgelegte Abkommen zu unterzeichnen. Das Treffen nahe der mazedonischen Grenzstadt Kumanovo wurde am Abend unterbrochen, soll aber in etwa einer Stunde fortgesetzt werden. Ein Sprecher der Allianz betonte, Inhalte seien nicht verhandelbar. Es müssten noch mehrere Details geklärt werden.
Die Gespräche zwischen der NATO und der jugoslawischen Delegation über einen Rückzug der serbischen Militär- und Polizeieinheiten aus dem Kosovo kommen nicht voran. Die Serben verweigern die Unterschrift. Mit der Ankunft des russischen Militärattachés von Belgrad beim Jančev am Abend schöpft die NATO jedoch wieder Hoffnung. Am Nachmittag hatte sich die Stimmung der NATO-Delegation deutlich verschlechtert. Gegenüber den wartenden Journalisten äußerten NATO-Sprecher nur noch die Hoffnung, dass die Gespräche heute beendet werden können. Gestern war die NATO fest davon ausgegangen, dass die Serben heute den Rückzugsplan akzeptieren. Hauptstreitpunkt zwischen NATO und Serben soll die Zahl der Soldaten und Polizisten sein, die nach ihrem Rückzug aus dem Kosovo wieder zurückkehren dürfen, um die Grenzen zu Mazedonien und Albanien zu sichern. Angeblich fordern die Serben 6.000 bis 10.000 Mann, während die NATO den Serben im Kosovo nur knapp 1.000 bzw. langfristig 4.000 Soldaten und Polizisten zubilligen will. Ein zweiter Streitpunkt soll der Zeitplan für einen Rückzug sein. Die Serben fordern angeblich 2 Wochen. Die NATO hat sich auf 1 Woche festgelegt. Niemand kann bisher sagen, auch nicht die NATO, wie lange diese Gespräche noch dauern könnten, eventuell sogar Tage. Mit der Ankunft der Russen ist allerdings eine neue Qualität entstanden und die Russen könnten die Verweigerungshaltung der Serben aufheben und den ganzen Gesprächen einen neuen Anstoß geben.
Die NATO will ihre Doppelstrategie aus Luftangriffen und Gesprächen bis zu einem überprüfbaren Rückzug der Serben fortsetzen. Das Bündnis bombardierte erneut serbische Stellungen im Kosovo, flog aber deutlich weniger Einsätze. Im Grenzgebiet zu Albanien lieferten sich Serben und die Kosovo-Untergrundarmee UCK weiter Gefechte. Beim Beschuss des Ortes Kruma durch jugoslawische Einheiten wurden mehrere Menschen verletzt.
Gründungstreffen für ein linksalternatives Netzwerk in Dortmund. Als Reaktion auf den Beschluss des Bielefelder Grünen Parteitages zur Kosovo-Politik haben sich rund 600 Kriegsgegner innerhalb und außerhalb der Grünen zu einem Forum für eine radikale Reformpolitik zusammengeschlossen. In einer Resolution riefen sie dazu auf, den Grünen bei der Europawahl die Stimme zu verweigern. Der grüne Bundestagsabgeordnete Ströbele und 2 weitere Parlamentarier zogen sich daraufhin aus dem soeben gegründeten Netzwerk wieder zurück.
In der Baubranche wird eine neue Schlechtwettergeldregelung eingeführt, um die Arbeitslosigkeit im Winter einzudämmen. Darauf haben sich die Tarifparteien und die Bundesregierung heute in Hannover geeinigt. Die Kosten werden zwischen Arbeitgebern, Beschäftigten und der Bundesanstalt für Arbeit neu aufgeteilt. Kanzler Schröder hatte in dem Tarifkonflikt vermittelt.
Mit dem Bau zu verbringen.
Unter Vorsitz des Bundeskanzlers fanden Arbeitgeber und Gewerkschaft am Vormittag die Einigung. Damit scheint der Knoten beim Schlechtwettergeld nach jahrelangem Streit durchschlagen. Sichtlich zufrieden stellte Schröder anschließend den Kompromiss vor.
Das, was wir zu Wege gebracht haben, ist so eine Art kleines Bündnis für Arbeit in einem sehr, sehr wichtigen Wirtschaftsbereich, der mitentscheidet über die Konjunkturverläufe, der häufig Vorreiter im Guten wie im weniger Guten ist, wie man weiß.
Das Schlechtwetterrisiko auf dem Bau trugen bisher schon Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Bund gemeinsam. Mit der neuen Regelung engagiert sich der Bund stärker. Für die Bauarbeiter gibt es 3 Stufen. Die ersten 30 ausgefallenen Stunden werden mit Überstunden aus dem Sommer verrechnet. Bislang mussten 50 Überstunden eingebracht werden. Ab der 31. Ausfallstunde wird aus einer Umlage der Arbeitgeber ein sogenanntes Winterausfallgeld gezahlt. Ab der 101. Ausfallstunde übernimmt die Bundesanstalt für Arbeit die Zahlung des Winterausfallgeldes. Bislang zahlten die Arbeitsämter erst ab der 121. Stunde. IG-Bauchef Wiesehügel lobte bei der Vertragsunterzeichnung, es sei eine Regelung gegen die Arbeitslosigkeit gefunden worden. Baugewerbe-Vizepräsident Huber freute sich, weil den Unternehmen genug Flexibilität bleibe. Die Verhandlungspartner hoffen, dass jetzt kein Bauarbeiter mehr im Winter entlassen werden muss.
Die bisherigen Untersuchungen von Geflügelfleisch und Eiern aus Belgien bieten nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsministerin Höhn keinen Anlass zur Beunruhigung. Alle Proben wiesen Werte auf, wie sie üblicherweise auch in Produkten aus unbelasteten Gebieten gefunden würden. Entwarnung wollte Höhn aber noch nicht geben, da die belgischen Behörden bislang keine genaueren Angaben geliefert hätten.
Verkaufsoffener Sonntag in Leipzig. Nach der Lockerung der Ladenschlusszeiten durch das sächsische Kabinett erhielten die Bürger zum ersten Mal die Gelegenheit des Sonntagseinkaufs. Heute öffneten in der Innenstadt vor allem Einzelhandelsgeschäfte den Käufern ihre Türen. Große Kaufhäuser beteiligten sich nicht. Eine neue Verordnung der Landesregierung ermöglicht es, in Tourismuszentren die Geschäfte zusätzlich und länger zu öffnen.
Die amerikanische Raumfähre Discovery ist von ihrem Flug zur Baustelle der internationalen Raumstation ISS sicher auf die Erde zurückgekehrt. Sie landete in der vergangenen Nacht planmäßig auf dem Weltraumbahnhof von Cape Canaveral in Florida. Mit 7 Besatzungsmitgliedern war die Discovery vor 10 Tagen gestartet, um nahezu 2 Tonnen Ausrüstung zur Raumstation zu bringen. Andre Agassi hat die French Open in Paris gewonnen. Der Amerikaner besiegte im Finale Andrei Medvedev aus der Ukraine in 5 Sätzen. Damit schrieb Agassi Tennisgeschichte, denn als erster Spieler seit 30 Jahren war er jetzt in seiner Karriere bei allen 4 Grand-Slam-Turnieren erfolgreich. Der Italiener Ivan Gotti hat den Giro d'Italia gewonnen. Der 30-Jährige wiederholte damit seinen Erfolg von 1997. Gotti profitierte davon, dass sein Landsmann Marco Pantani gestern wegen Dopingverdachts ausgeschlossen worden war. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. Juni.
Wolkenreiche Luft vom Atlantik bestimmt das Wetter in Westeuropa. Die Folgen: immer wieder Regen und Gewitter. Über Osteuropa sorgt ein Hoch für Sonnenschein. Sonniges Wetter auch über Portugal und Südfrankreich. Das kommt von einem Hoch vor Spanien. In Deutschland ist es heute Nacht vielfach trocken, zum Teil auch klar. Allerdings ziehen Regenwolken vom Südwesten in den Nordosten. Tagsüber in Süd- und Ostdeutschland regnerisch, im Westen vormittags sonnig, nachmittags gewittrige Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt vor allem aus Südwest. Die Temperaturen heute Nacht: 7 Grad im Westen und im Thüringer Wald, 13 Grad in Ostbayern. Morgen 16 Grad im Osten und bis zu 23 Grad im Südwesten. Die Aussichten: in den nächsten Tagen vom Sommer keine Spur, dafür Wolken, Regen und Gewitter. Nur ab und zu scheint die Sonne. Die Temperaturen bleiben konstant.